Happy Shooting, Folge 188. Schnitzel schlitzen, oder? Mach mir den Hirsch. Auch diese Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Oh, warte, wo ist meine Vuvuzela? Hier ist keine. Wo ist meine Tröte?
Schon so ähnlich. Ich habe eine auf dem iPhone.
Horrido, hallo.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Irgendwo bastel mir, ich mache gerade aus einer Plastikflasche mit Schere und... Weil man muss sich ja nicht so diese Plastiktröten kaufen, man kann das einfach selber machen. Siehst du das? Das ist einfach aus so einer kleinen Plastikflasche unten den Boden rausschneiden.
Wie so ein
da kann man Elche mit anlocken.
Ein räudiger Elch, ja.
Kann man Elche mit anlocken. Hallo Boris.
Ja, super.
Guten Morgen.
Hallo Elch.
Ja, ich hab sowas nicht, so ein Tröte. Aber wir machen ja heute, das ist übrigens hier Happy Shooting, der Fotopodcast. Und wir machen heute die Halbzeit-Edition, nachdem ein paar Leute gemeint haben, sie bräuchten was Kürzeres für die Halbzeit, für die nächste.
Ja, wir versuchen das jetzt mal.
Oder schaffen das eh hinfällig. Ansonsten merkt euch einfach, wo an eurem MP3-Abspielgerät die Pausentaste ist.
Ja, genau. Dann könnt ihr in der nächsten Halbzeit weiterhören.
Richtig.
Außerdem solltet ihr sowieso den Ton abmachen.
Oder? Hä? Du hast das nicht so mit dem Fußball, oder?
Ach du, WM gucke ich schon.
Okay, ja, ich auch. Also
Wobei immer mehr Leute gucken jetzt tatsächlich und machen den Ton aus, weil dieses Dauersummen, das geht einem ja ganz schön auf die Hörner.
Ach du, jeder Imker freut sich drüber, komm.
Unbedingt. Das ist die Imker-WM.
Ja, lass uns doch mal schauen, was wir heute so vorhaben.
Apropos WM, genau.
Ja, weil es geht ja hier um Fotografie, nicht um Fußball und deshalb...
WM, wie was machen? Was machen wir denn heute?
Ganz toll. Wir ermitteln einen Gewinner. Es gibt nämlich den Gewinner der Höheaufgabe und der gewinnt einen Sack.
Ja, das soll man nicht glauben. Ja. Herr Ober, ich hätte gern 3 Eier. Der Ober? Wer nicht? Ja, dann haben wir ungewöhnliche Ausschnitte. Einen kleinen Kreativ-Tipp.
Tipp. Eine Frage zum Verhalten abseits der Wege.
Eine Frage zu Fotografieren im Freizeitpark.
Dann schneiden wir mal wieder unser beliebtes Thema Recht an. Diesmal geht's um Google.
Ja, dann gehen wir mal weiter an euch, dann würde ich sagen. Ja, der Bob hat wieder eine Audiofrage gestellt zum Thema Objektivwechsel und Verunreinigungen.
Jo, dann gibt es anscheinend mit irgendwelchen Virenscannern Probleme mit Lightroom. Auch da werden wir mal drüber reden.
Dann, warum ist denn der Druck zu dunkel? Wird auch ein Thema sein.
Ja, und dann in den News, Lightroom 3, heißes Thema. Aber zuerst mal, lass es mal knirschen und rattern.
Ja, das hier.
Was ist das hier? Das ist eine Kamera.
Keine mechanische Ente oder so?
Nee, das ist eine Kamera. Tatsächlich eine Kamera. Werden wir am Schluss drauf zurückkommen.
Das ist so eine, die über den Tisch läuft und wenn sie an die Kante stößt, automatisch umdreht, oder?
Und ein Foto macht, genau.
Ja, genau.
Nee, das ist was, das ist ein historisches Teil. Du wirst lachen.
Ja, ich lache schon.
Ja, nee, das Geräusch ist etwas misleading.
Ja, ich bin gespannt.
Es gibt ein neues Lightroom.
Ja, Lightroom 3 ist offiziell draußen. Ich habe es auch schon installiert.
Ich auch.
Gleich gekauft. Und damit ich einen Rabatt kriege bei Lightroom 3 beim Kaufen, habe ich gleich noch Photoshop CS5 mitbestellt.
Okay.
Ja, als Upgrade ist das gar nicht so teuer als englisches Upgrade. Das geht. Und ja, ich hatte ja die CS3, Photoshop CS3 und CS4 habe ich komplett ausfallen lassen. Das war mir einfach zu wenig Neues. Und jetzt habe ich mir gedacht, mit CS5 greife ich mal wieder zu. Ganz spannend eigentlich. Ja, aber okay. Lightroom 3. Ja, was ist neu? Also was mich richtig fasziniert hat, was mir auch durchaus ein bisschen gefehlt hat, ist diese Objektivkorrektur.
Ja, das ist, glaube ich, also mein erster Blick auf Lightroom war, und was ist jetzt neu? Aber wenn man so ein bisschen mitarbeitet, das hat sich unter der Haube doch ein bisschen was geändert. Objektivkorrektur, Geometriekorrektur vor allem, also Perspektive zu korrigieren, aber eben auch die Objektive zu korrigieren in puncto Objektivverzerrungen.
So Kissen also, und Tonne oder eine Kissen, Mischung Tonne, aus beiden. Genau. Ich habe ja zum Beispiel, hast du ja auch dieses, ich sag mal fast Kit-Objektiv zur 5D, dieses das L-Objektiv 24 bis 105, Blende 4. Und das verzeichnet relativ stark. Also das merkt man bei so Naturbildern eher nicht. Da fällt das jetzt nicht störend auf. Aber wenn man Architektur damit macht, dann sieht man wirklich, dass gerade Linien eher zu Kurven werden. Das hat mich damals echt überrascht, dass das bei einem L-Objektiv doch so heftig drin ist.
Ja, das ist vor allem, wenn du so in die Extreme gehst, also extremer Weitwinkel, da merkst du es ganz deutlich.
Da merkt man es ja. Auch am langen Ende merkt man dann die Tonne. Also das ist schon ziemlich stark. Und das wird aber wirklich verdammt gut korrigiert. Das ist jetzt ein Knopfdruck. Lightroom 3 erkennt die Kamera und das Objektiv und auch die Entfernung natürlich, mit der das gemacht ist und so weiter.
Und hat zack, da Profile hinterlegt. Gerade. Hat dafür viele Objektive Profile schon hinterlegt. Mhm. Korrigiert dann auch noch chromatische Aberrationen mit. Also diese Farbränder, Farbsäume.
Die Vignette.
Ecken, Vignetten und so weiter.
Und das Schöne ist, es gibt dann für diese drei Sachen, also für die Vignette, für die CAs und für die Verzeichnung, für die Geometrie, gibt es auch Schieberegler. Also man kann dann auch stufenlos diese Korrektur wieder zurückfahren oder sie sogar noch verstärken. Also wenn es dann nicht ganz exakt gepasst haben sollte, weil das eigene Objektiv nicht ganz exakt wie das gemessen ist oder weil man zum Beispiel die Vignette aber gerne drinne haben möchte, die natürliche, dann kann man das einfach wieder zurückfahren. Das finde ich ganz gut.
Mhm. Ja, ansonsten, also das User Interface hat sich an einer Stelle ganz stark geändert und das ist der Import-Dialog. Der ist jetzt dann doch ein bisschen logischer geworden. Das war bisher immer etwas, ja, also man muss sich schon dran gewöhnen. Jetzt kann man also richtig schön von links die Quelle auswählen, in der Mitte, was soll damit gemacht werden, und auf der rechten Seite dann, wo soll's hin und was soll damit passieren beim Importieren.
Tja, und man kann dann alle Einstellungen auch als Preset abspeichern, dass man das dann sagt, okay, jetzt importiere ich mal wieder Fotos hier von der Ranch zum Beispiel, dann habe ich da mein Setting dafür. Und jetzt fotografiere ich Bilder von der Kamera von Tanja, da habe ich dann ein anderes Setting dafür und so weiter und so fort. Kann man dann ganz schnell sich wieder auswählen und muss sich nicht durch alle Sachen nochmal durchklicken, alles wieder ändern. Das ist auch ganz praktisch.
Ja, dann ist die im Prinzip die komplette Image Processing Engine, also das, was das Bild umrechnet von RAW nach Bild, unter der Haube neu oder ziemlich stark verändert worden.
Und das Entrauschen ist ja mal klasse.
Und in dem Zuge eben auch Dinge wie zum Beispiel das Entrauschen, also die ganzen Noise-Reduction-Algorithmen sind verändert und ich denke mal verbessert, so vom Gefühl her. Ich habe es mal rumprobiert und das ist schon erstaunlich, was da plötzlich geht. Man kann dann auch pro Bild noch so hin und her schalten zwischen dem alten und dem neuen Prozess. Also die haben dann, wenn du einen alten Katalog importierst, bleiben die Bilder auch erstmal auf dem alten Prozess. Und du kannst aber dann sagen, jetzt möchte ich die doch gerne mal mit dem neuen Prozess bearbeiten. Und man sieht dann zum Teil schon subtil, aber man sieht Unterschiede ganz deutlich.
Ist übrigens ganz, ganz wichtig, also wenn man ein Update macht auf den alten Katalog, habe ich ja gemacht, habe ich auch im Ensonic Podcast, habe ich das mal beschrieben, wie das so abläuft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Lightroom die in diesem alten Entwicklungsprozess belässt, weil die Regler sich durchaus anders auswirken. Also die Vignette wirkt sich wirklich komplett anders aus.
Und die kannst du ja mittlerweile umschalten zwischen verschiedenen Modi.
Richtig. Ja. Es gibt ja jetzt diese Aftercrop, also nach dem Zuschneiden Vignette, diese künstlerische Vignette, die ist komplett überarbeitet worden. Und die bisherige normale Vignette, die man immer so benutzt hat bei der Objektivkorrektur, die ist jetzt auch bei der manuellen Objektivkorrektur. Da muss man sich erstmal hinklicken, um die wiederzufinden. Ja, und ein paar andere Sachen, was die Farbe angeht, so in Kontrastsättigung und so weiter. Das reagiert alles ein bisschen anders. Sieht man dann, wenn man auf dieses kleine Ausrufezeichen klickt bei einem Bild, dann kann man eben das Bild umwandeln lassen in den neuen Entwicklungsprozess und kann sich das dann auch gleich in der Vorher-Nachher-Ansicht anzeigen lassen. Da sieht man das dann teilweise schon. Manchmal fällt es gar nicht so richtig doll auf. Da muss man wirklich die Bilder direkt vor sich in der Vollansicht mal umschalten, vorher, nachher. So nebeneinander sehen tut man da selten was. Manche Bilder, das ist aber wirklich extrem. Also da guckt man wirklich drauf und sagt, ouch, was ist denn jetzt passiert? Da muss man dann, wenn man das eben machen will, nochmal durch die Regler gucken und schauen, ja, ich nehme mal hier ein bisschen Fülllicht zurück oder ein bisschen am Wiederherstellen. Und so, das sind so Sachen, wo man es teilweise wirklich deutlich sieht.
Hast du jetzt schon mal die jetzt in der Final-Version den Video-Import getestet, beziehungsweise Das Video-Management? Ich auch noch nicht, weil... Ich
habe kein Video.
Bisher war es ja so, dass das Video-Zeug, wenn man es abspielen wollte, in der Beta extern abgespielt wurde. Mhm. Hier, ja, ich habe es noch nicht getestet, ob das jetzt irgendwie integriert wurde oder nicht. Was ich noch als Killer-Feature, also mein persönliches Killer-Feature, sind diese Publish-Services. Also die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier eine Collection, eine Sammlung von Bildern. Und das kann auch durchaus eine Smart Collection sein, also die sich automatisch befüllt. Und der einen Export-Preset mit verschiedenen, wo soll es hin, wie groß soll es sein, was für ein Format soll es sein und dem ganzen Ordner zuzuweisen, also ein Ziel zuzuweisen und zu sagen, da publizierst du jetzt hin. Und wenn sich jetzt irgendwas ändert an den Bildern, dann kann man einfach sagen, publizier doch mal neu. Also schreib dir einfach nochmal neu raus. Für mich ist das so, die Verbindung zum Beispiel für die Bilder aufs iPhone oder das iPad, wo ich ja schon ganz gerne meine wichtigsten Bilder mitnehme. Und da habe ich mir jetzt einfach Publish Services in verschiedene Ordner eingerichtet und die kann ich jetzt relativ einfach up-to-date halten.
Ja, das also für iPhone will ich das auch machen, also quasi diese Export-Service auf Festplatte. Das will ich mir auch einrichten, finde ich ganz praktisch. Was ich bei weitem nicht so praktisch finde, wie ich es ursprünglich dachte, ist dieses Publish-Service für Flickr.
Habe ich noch nicht mich getraut, das zu testen. Hast du das getestet?
Ja, ich habe es ausprobiert. Geht völlig reibungslos.
Der schmeißt auch keine alten Bilder raus?
Nein. Eher im Gegenteil. Du bist am Überlegen, wie du denn jetzt alte Bilder jetzt da reinkriegst in diesen Service. Das geht nämlich nicht. Da gibt's aber von diesem Friedel, wie heißt er? J. Friedel?
Jeffrey Friedel,
Jeffrey. Ja. Der hat auch sein Flickr-Export-Plugin überarbeitet. Das gibt's in einer Beta für Lightroom 3, wo er auch diesen Publishing-Service mit bedient. Mit mehr Funktionen eben wie das Integrierte. Und er hat auch eine Funktion, wo er eben deine bisherigen Flickr-Fotos scannt und abgleicht mit deiner Lightroom-Datenbank, um dann die bereits veröffentlichten Bilder auch mit dort in diesen Stream zu packen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber beides, also egal ob das von Friedel oder das Mitgelieferte, haben ein riesengroßes Problem für mich. Mhm. Ich bin ja bisher dahergegangen und habe ein Bild selektiert, jetzt zum Beispiel für meinen Area 52, und habe gesagt, veröffentliche das auf Flickr. Dann habe ich den Export-Dialog aufgemacht. Das geht natürlich mit dem Friedel-Plugin auch immer noch. Und habe dann gesagt, okay, den Namen habe ich vorher festgelegt in den EXIF-Daten und die Beschreibung. Und habe dann aber in diesem Export-Dialog gesagt, und das möchte ich jetzt bitte in das Set Area 52 und außerdem in das Set Menschen und in das Set Street, also zum Beispiel in drei Sets veröffentlichen. Und außerdem soll es noch in der Gruppe Happy Shooting Berlin 2010 veröffentlicht werden. Mhm. Das konnte ich alles machen, habe es veröffentlicht. Kein Problem, das Ding hat automatisch auch noch getwittert. Super. Dieses Publishing Service twittert nun natürlich nicht. Gut, das wird wahrscheinlich als erstes irgendwie mal möglich sein. Aber da dieses Publishing Service natürlich eine 1:1 Schnittstelle darstellt zwischen deinen ausgewählten Bildern und dem Ziel, kannst du jetzt natürlich nicht sagen, dieses Bild soll bitte in diese drei Sets, das nächste Bild soll in zwei andere Sets, sondern du müsstest dir quasi für jedes Set oder für jede Kombination aus Sets einen eigenen Publish Service dort anlegen. Mhm. Und das ist natürlich mal völlig unpraktisch. Das ist also nur dann praktisch, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache mir jetzt einen Dienst für Bilder, die kommen in meine Area 52. Dann kann ich die da reinziehen, kann die veröffentlichen, aber sie sind dann auch nur in der Area 52. Wenn ich sie dann auch noch woanders einsortieren will, muss ich das eben über die Flickr Homepage machen. Und das finde ich persönlich viel zu kompliziert.
Okay.
Also ja, gut, was mir da fehlt, ist ein Lightroom rechts quasi irgendwo bei den EXIF-Daten, so ein eigener zusätzlicher Abschnitt für Flickr, wo ich eben rechts in Lightroom meine Gruppen und meine Sets sehe und das pro Bild definieren kann und das dann irgendwie update. Ja. Das fehlt noch.
Na gut, im Moment gibt es diesen Flickr-Service und den Harddrive-Service, also den Festplatten-Publishing-Service. Ich gehe mal davon aus, da das ja auch über Plugins geht, dass da relativ schnell auch noch weitere Plugins diese Schnittstelle verwenden werden und dann denke ich mal, ist der Erweiterung hier keine Grenze gesetzt.
Ja, ich hoffe mal, dass da von den Erweiterungsprogrammierern möglich ist, auf der Oberfläche quasi rechts zusätzliche Daten einzublenden. Also ähnlich wie das beim Web-Export ja auch möglich ist.
Oh, das macht dieser Jeffrey Friedel, macht das. Und da gibt es eine offizielle Schnittstelle dafür, wo man auch die Datenbank erweitern kann.
Mhm. Stimmt, er hat ja schon mal so einen Haken
das Erste,
gemacht.
Was ich beim Datenbank-Upgrade auf Lightroom 3 bekommen habe, war, oh, und hier gibt es noch ein paar Plugin-Tabellen.
Ja, richtig.
Soll ich die auch mit in die Datenbank nehmen? Und dann hat er die mit reingebaut.
Stimmt. Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Also da ist er nun gerade erst neu raus. Aber das ist für mich so dieser große Kritikpunkt. Deswegen kann ich das im Augenblick für Flickr leider nicht nutzen, obwohl ich es echt gerne machen würde. Geht nämlich richtig super.
Naja, also, hat ja vielleicht nicht jeder so kompliziertes Setup wie du.
Ja, also wenn man immer ein Bild nur in ein Set haben will, ist das easy.
Na gut. So, wir haben Fragen. Und zwar von Julian. Der hat geschrieben, hallo Boris und Chris, ich höre jetzt schon seit einem halben Jahr euren Podcast und bin begeistert. Nun wird es mal Zeit, dass ich mich auch mal melde. Und zwar habe ich eine Frage zum Drucken oder besser gesagt drucken lassen von digitalen Bildern. Mein Problem dabei ist, dass alle Bilder, von denen ich Abzüge bestelle, auf dem gelieferten Ausdruck deutlich zu dunkel sind. Bestellt habe ich bei FC Prints mit Farbmanagement und beim Mediamarkt. Bei beiden das gleiche Problem, circa eine LW zu dunkel. LW.
Weiß nicht, Lichtwert, Blende?
Blende wahrscheinlich, ja. Ich besitze einen iMac 20 Zoll mit Spider 3 kalibriert. Mir ist klar, dass ein Fotopapier und ein Monitor die Bilder völlig unterschiedlich wiedergeben, aber dafür gibt es doch die Kalibrierung. Wird denn dabei die Helligkeit nicht mitkalibriert? Die Farben stimmen jedoch überein. Habt ihr das Problem auch oder mache ich da was falsch? Ich freue mich auf eure Antwort, vielleicht sogar in der Show. Macht weiter so. Liebe Grüße, Julian.
Ja, die Helligkeit ist in der Tat das Problem. Gerade die iMacs sind halt verdammt hell. Und man darf jetzt eine ganz wichtige Sache nicht vergessen. Das Foto am Monitor wird ja quasi beleuchtet. Das leuchtet ja selbst. Das sind also leuchtende Farben. Deswegen auch das RGB-Farbmodell. Der Druck, der leuchtet ja nicht selber, sondern der wird beleuchtet und das reflektierte Licht sehen wir. Ist also indirekt.
Und das ist ein komplett anderes Prinzip.
Genau, das heißt, einmal werden Farben zum Leuchten gebracht und die mischen sich, ist additiv. Also wenn alle Farben leuchten, dann ist es weiß. Und beim Druck ist es eben subtraktiv, wie auch immer. Also wenn alle Farben gesetzt sind, ist alles übereinandergelegt, ist schwarz, wird also das ganze Licht absorbiert. Und das ist dann das CMYK. Und das ist mal komplett unterschiedlich. Und wenn man es jetzt ein bisschen vergleichen möchte, diese Bilder, und du hast jetzt den Monitor zum Beispiel kalibriert, dann müsstest du den Ausdruck nehmen und wirklich ins helle Tageslicht gehen oder eben einen Leuchtkasten haben, der in hellem Tageslicht eben beleuchtet wird und da das Bild reinlegen und dir es dann anschauen. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich genauso hell, vielleicht aber auch nicht, wenn nämlich der iMac zu hell ist. Weil, also zum Beispiel den 24 Zoll, selbst wenn ich den ganz runter regle, ist der immer noch ziemlich hell.
Mhm.
Meistens also, deutlich heller, als man jetzt eine Zeitschrift sich angucken würde oder so.
Also die Kalibrierung, das kommt drauf an, womit du es machst. Ich habe hier mittlerweile meine Monitore über den Color Monkey kalibriert und der lässt dir während dem Prozess zu eine mittlere Leuchtdichte einzustellen. Also kannst sagen, wie viel Candela pro, weiß nicht, was das für eine Maßzahl ist, pro Quadratzentimeter oder so, da rauskommen sollen. Und den richtigen Standard gibt es da wohl nicht. Aber so 120 Candela ist ein Wert, der allgemein oft verwendet wird. Und der lässt das dann zu, dass du quasi während dem Kalibrieren sagst, so, jetzt stell doch mal die Helligkeit an den Monitor so lange ein, bis ich hier den Zeiger auf grün habe. Und jedes Mal, wenn ich das wieder tue, weil ich arbeite auch gerne an so einem schönen, knalligen, hellen Bildschirm, aber ich weiß genau, dass das hinterher dann, dass das nicht ganz der Realität entspricht.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn ich an diesen Schritt beim Kalibrieren komme, muss ich den irgendwie auf, was weiß ich, 70% Helligkeit runterstellen. Was dann erstmal so vom Eindruck her eher trübe daherkommt. Also man muss sich da erst dran gewöhnen, dass das dann halt nicht mehr so kontrastig ist und knallt.
Ja, Papierdruck ist ja aber auch verglichen aber mit einer Monitor trübe.
Papier knallt eben auch nicht so, ja?
Ja, es ist
also
einfach so.
Wir reden hier bei Papier, also wir reden bei einem hellen Tageslicht draußen mit Sonne und Schatten und so weiter, reden wir von 10, 15 bis zu 20 Blendenstufen, die da zwischen dem dunkelsten und dem hellsten Bereich sind.
Mhm.
Wenn wir uns anschauen, was unsere Kamera kann, dann sind das ja so 5 bis 7 ungefähr. Die kleinen kompakten haben noch viel weniger, weil die kleinere Pixel haben, die können das Licht nicht so differenziert auflösen. Und dann schauen wir uns Fotopapier an und da haben wir dann 1 bis 2, manchmal auch noch 3. Im schlimmsten oder im besten Falle, wenn also so richtig mit sehr reflektiven Papieren gearbeitet wird, vielleicht auch mal 4 Blendenstufen. Das ist also, der Dynamikumfang vom Papier ist so gering, dass es flauer sein muss, ganz klar.
Ja, also man kann mit dem Spider 3, ich weiß nicht, ab welcher Version kann man wohl auch diese Helligkeit eben messen und den Rechner entsprechend runterregeln. Wenn man den Rechner aber jetzt nicht weiter runterregeln kann und der eben dann immer noch zu hell ist, dann gibt es dann natürlich so Software für den Mac, die dann irgendwie so einen Grauschleier über das Bild legt, würde ich aber nicht empfehlen für die Bildbearbeitung. Wenn es nicht weiter runter geht, ja, dann hilft nur ein bisschen Erfahrungswert, dass man eben einfach sagt, okay, ich bearbeite das Bild mal so, wie ich es eben gerne hätte und dann ziehe ich so ein bisschen den Helligkeitswert nach rechts, so ein kleines bisschen heller machen. Also nicht den Belichtung, sondern diesen Helligkeitsregler, zum Beispiel bei Lightroom. Einfach mal ein bisschen das Histogramm, so diesen ganzen mittleren Bereich, ein bisschen nach rechts pushen und dann passt das in der Regel auch.
Tja, jo. Also es ist leider nicht wirklich, also Kochrezept geht nicht immer und so ganz.
Das ist ja auch ein oft gemachter Fehler, dass man sich den Ausdruck zum Beispiel nimmt, man setzt sich jetzt vor diesen hell leuchtenden Monitor, nimmt diesen Ausdruck und hält ihn direkt neben den Monitor und sagt, passt ja gar nicht. Das kann auch nicht passen, weil jetzt leuchtet nämlich der Monitor ins Auge, die Pupille geht zu und auf diesem nicht leuchtenden Foto, wo jetzt gerade kein Licht drauf scheint, sehen wir nichts mehr. Also das geht halt nicht. Man muss das dann eben einfach auf die Fensterbank legen, wo gerade das helle Sonnenlicht reinballert und dann kann man es vergleichen.
Na gut.
Zumindest besser vergleichen.
Gehen wir mal eins weiter, zwar zum Jürgen.
Der Jürgen hat uns einen Tipp geschickt. Schöner Hinweis. Lightroom versus Virenscanner. WW. VV. Wie auch immer. Hallo, ihr zwei beiden. Kleiner Tipp für alle, die Lightroom auf einem PC nutzen. In letzter Zeit habe ich einen spürbaren Leistungsabfall in Lightroom festgestellt. So stark, dass sich die Regler nur mehr ruckartig bewegen ließen, was ein flüssiges Arbeiten quasi unmöglich macht. Nun konnte ich das Problem endlich eingrenzen. Der Übeltäter ist der kostenlose Virenschutz Avira Antivir, welchen ich vor ca. 2 Wochen auf die neueste Version 10 abgedatet habe. Nach Abschalten desselben war ein reibungsloses Arbeiten wieder bequem möglich. Nun, ein jedes Mal den Virenschutz abzuschalten, wenn man mit Lightroom arbeiten will, ist eher lästig. Es geht aber auch einfacher. Über Antivir konfigurieren, dann auf Guard, auf Suche, Ausnahmen. Da kann man die Echtzeitüberwachung für selbst definierte Prozesse und Ordner abschalten. Ich habe den Prozess Lightroom.exe und den Ordner mit meinen Fotos und dem Lightroom-Katalog hier eingetragen. Und, was soll ich sagen, alles flutscht nun wie gehabt.
Tja.
Tja, Jürgen, danke für den Tipp, den wir hiermit mal weitergegeben haben. Könnte schon eine Ursache sein, warum teils ganz, ganz unterschiedliche Auffassungen über die Arbeitsgeschwindigkeit da sind.
Ja, für die Windows-Benutzer. Wir haben, einen Jingle für den nächsten Block.
Gibt ja auch Virenscanner für einen Mac, habe ich mir sagen lassen.
Ja, soll es geben, ja.
Gut.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jo, und heute geht's um Säcke.
Du Sack.
Neu im Programm bei Enjoy Your Camera und das läuft mir rein. Weißt du, wir bewerben ja hier nichts, wo wir nicht auch dahinter stehen können, aber wenn was daherkommt wie das jetzt, nämlich die neuen Bohnensäcke, dann geht schon richtig ab für mich, weil ich bin ja erklärter Beanbag-Fan. Also das Stativ hatte ich zwar jetzt in Berlin dabei, aber auch nur, weil ich eben Mittelformat analog fotografiert habe. Im Normalfall ist für mich ja the world is my tripod, also die Umgebung oder eben der Beanbag, auf dem man die Kamera mal eben drauflegen kann. Bohnensack ist ein völlig klassisches Mittel, mit dem Fotografen schon immer unterwegs waren. Aber die hausgemachte Variante, selbst irgendwie aus ein paar Stoffresten genäht, ist die eine Sache, aber so ein richtig handfester wie den hier, das macht Spaß. Ich habe mir hier mal so ein 400 Gramm Modell und ein 800 Gramm Modell zur Ansicht kommen lassen und die sind fein. Die werden in Deutschland genäht. Sehr stabile Materialien, also für den Einsatz, für auf den Boden werfen, auch mal den Dreck und hinterher abwaschbar, kein Problem. Gefüllt sind die mit so kleinen, ja, das sind so Kunststoffpellets. Aber das Geile jetzt ist, du kannst die Füllung rausnehmen. Mhm. Also innen drin die Füllung. Der Bienenberg hat auf der einen Seite einen Klettverschluss, kannst also einfach öffnen. Drinnen die Füllung, die du von denen bekommst, die kannst du, die ist nochmal in so einem dünnen Plastikbeutel, kannst du in einem Stück einfach rausnehmen. Kannst das Ding da waschen, natürlich, völlig einfach. Kannst aber zum Beispiel auch, das ist der super Tipp, den ich irgendwo gelesen habe, du kannst ja einfach den leeren Beanbag in den Koffer tun. Das ist ja nicht so schwer. Du kaufst dir fort einfach einen Sack Boden und hast wieder einen vollen Beanbag.
Ja, gehst mit dem Beanbag mal kurz irgendwie auf den Markt. Einmal voll machen, bitte.
Warum nicht? Die Dinger kommen in verschiedenen Größen, in verschiedenen Gewichtsklassen. Also das sind die 400 Gramm, die 800 Gramm, 490 Gramm, die kommen in verschiedenen Variationen als durchgängiger Beanbag oder mit Abnähern, wo also dann so einzelne kleine Abteile sind, da kann man leichter falten. Es gibt die Outdoor Edition, die ist dann noch stabiler und hat so, ich glaube, so eine Olivfärbung. Es gibt auch die normale Edition, die auf der Unterseite so ein stabiles Material hat, was man auch mal in Dreck werfen kann, auf der Oberseite eher weicher ist. Und ja, das, also als ich die jetzt gesehen habe, der eine, den muss ich mir gleich irgendwie reservieren. Das geht gar nicht anders. Bin sehr froh, dass ich das hier mitbekomme und dass ich da auch drüber reden darf, weil Beanbags sind geil.
Welchen reservierst du denn? Ich habe ja schon Anfang, bevor wir aufgenommen haben, habe ich schon mal gefragt, weil für die 5D mit einem etwas dickeren Objektiv dran, welches würdest du denn da empfehlen? Reicht der kleine?
Der kleine 400er reicht für mich aus. Es kommt aber darauf an, wenn man so richtige dicke Objektive hat, also für mich jetzt fürs 24 bis 105, denke ich, ist der 400er auf jeden Fall ausreichend. Muss auch nicht so viel rumschleppen.
Ist das einer mit Abnähern oder ist das am Stück?
Ne, das ist durchgehend. Aber es ist kein Stress. Also du kannst einfach so ein Stück hochfalten. Schade, dass das keiner sieht. Also du kannst so quasi die eine Seite hochfalten. Dann kannst du die Kamera mit dem Objektiv da drauflegen, den Rest der Kamera unten auf dem Beanbag. Ist für Selbstporträts klasse, ist zum Stabilisieren klasse. Also diese Kunststoffpellets sind, ja, die greifen ineinander. Das heißt, du hast da wirklich, du schmeißt da die Kamera drauf und das Ding sitzt gut. Wildlife-Fotografen lieben Beanbags, weil die Kamera sitzt da so bombenfest drauf, dass du da wirklich auch mal aus einer ungewöhnlichen Perspektive vom Boden aus zum Beispiel ist schnell hingeworfen, Kamera schnell draufgelegt, muss die Kamera nicht in Dreck werfen. Mhm. Das ist eine ganz feine Sache. Und liegen preislich völlig klasse, also die liegen so zwischen 25 Euro und 35 Euro.
Ich hatte ein paar Mal den Fall, dass ich die Kamera so auf dem Weidezaun oder sowas ablegen wollte. Und das Beanbag, was ich hier habe, das habe ich ja mit so ganz weichen, mit ganz leichten Styroporkügelchen. Das funktioniert leider überhaupt nicht. Also da hast du dann Angst, dass das alles runterpurzelt.
Nee, das Zeug muss schon was wiegen. Also der Beanbag funktioniert natürlich erst, wenn da auch ein bisschen Gewicht da ist. Da sitzt die Kamera satt da drin. Styroporkugeln komprimieren auch noch so ein bisschen, dann sitzt er da auch nicht so ganz.
Ja, du hast drin. Mit diesen Styroporkügelchen, das ist zwar schön beim Transport, aber das ist immer, wenn du es drauflegst, das ist, als ob es dann weggleiten will, als ob es so wegrutscht, dann ist nicht so schön.
Ja, aber du kannst dir einfach das Ding rausnehmen und kannst dir dann im Urlaub irgendwie einen Sack Reis kaufen und da reinkippen. Hast dann unterwegs noch was zu essen.
Der Sack Reis, der dann umkippt, genau.
Hast dann unterwegs noch was zu essen. Also das ist völlig klasse. Ja. Nee, da linken wir mal hin in den Shownotes. Ja. Ihr bekommt natürlich 5%.
Ich auch.
Du auch, ja. 5%. Wenn ihr auf enjoyyourcamera.com/happyshooting geht, gibt es einen Bestellcode und der gilt auch für alle anderen Dinge aus dem Happy Shooting, aus dem Enjoy Your Camera Sortiment.
Ich glaube, da muss ich mir mal so ein Outdoor-Ding oder sowas gönnen.
Mhm.
Das auf der Ranch mal ausprobieren.
Das sehe ich bei dir so ein Teil, ganz genau. Gut.
Sehr schön.
Ja, Werbung rum.
Also in diesem Fall, ich kannte es vorher auch nicht. Also auch für mich wirklich spannend. Nicht dahergelabert.
Ja, und ich habe bisher, die ich gesehen habe, bei irgendwelchen anderen Anbietern, die waren immer gleich so horrend teuer und...
Ach, dann haben die noch irgendwelche Gewinde dran und so ein Zeug, so Stativgewinde.
Gibt's auch, ja. Finde ich völlig überflüssig. Also das hier ist wirklich so Boah, den hat er für mich gemacht.
Ja, cool. Cool.
So,
ja, soweit.
Spiel mal Audio ab von Bob.
Hallo, sehr geehrte Photonenschleudern. Nein, Einfänger seid ihr ja. Genau, das ist ja, schleudern wir andersrum. Das ist was, jedenfalls. Ich hätte da mal eine Frage, und zwar, also jetzt lacht ihr bestimmt gleich alle, weil alles werden dann sagt, hey, ist doch ganz einfach. Aber auf manche Dinge kommt man einfach nicht so schnell. Von alleine jedenfalls. Wie zum Beispiel Schuhe ausziehen, denkt man sich, ist ja ganz einfach. Noch einfacher und besser ist es aber, wenn man sich vorher die Schnürsenkel aufmacht. Außer man hat Klettverschlüsse, dann ist das eine andere Sache. Meine Frage ist jetzt darum, gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, um Verunreinigungen zu vermeiden? Also die Verunreinigungen, nicht die Tipps. Wenn man in freier Wildbahn, auch auf der Straße zum Beispiel, sein Objektiv wechselt, gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, also eine Sache habe ich mir schon ausgedacht, zum Beispiel mitten im Regen ist das vermutlich eher doof, aber das hat ja auch was mit Verstand, Menschen, gesund zu tun. Aber gibt es da noch irgendwelche andere Sachen, irgendwie alles auf einem Bein oder gegen den Wind? Das wäre eine Frage, auf die ich gerne mehrere Antworten hätte. Die Zeit läuft. Danke.
Bob, also, Moment, die Photonenschleuder muss ich nochmal kurz korrigieren. Wir schleudern auch Photonen.
Ja.
Also beim Blitzen.
Zum Beispiel.
Jo.
Ja.
Ja, nicht in der Getreidemühle.
Ich weiß wechseln. Nicht, was er nimmt, aber entweder mehr davon oder weniger. Aber.
Das ist. Fahrenheit404.de, glaube ich.
Sehr gerne.
Ja. Wie
wechselst du denn
deine Objektive? Erzähl doch mal, was du da so tust.
Also ernsthaft jetzt?
Ja, also.
Also eben nicht in der Getreidemühle.
So ernsthaft, wie wir halt sein können.
Ja, also eben nicht in der Getreidemühle. Also ich habe ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht im Schmetterlingshaus, wo ja ein sehr hohes Luftfeuchtigkeitstropenklima herrscht. Da habe ich ja mal ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Da habe ich also ganz viele Objektive gewechselt und mir auch ordentlich Zeit dabei gelassen, weil ich dachte, passiert ja eh nicht, ist ja alles nicht so schlimm. Aber da setzt sich dann die feuchte Luft schön ab und mit der Luft dann eben auch Staubteilchen, die dann schön am Sensor pappen bleiben. Das war gar nicht so clever. Das vermeide ich inzwischen.
Hast du dann auch irgendwie hinterher so Schmetterlinge auf allen Bildern gehabt und so?
Ja, genau.
Meine Kamera flattert.
Unbedingt, ja. Nee, das war nicht so schön. Also das würde ich vielleicht vermeiden, wenn sich's vermeiden lässt. Ansonsten habe ich ja auch schon viel in staubigen Umgebungen zu tun gehabt, jetzt auf der Pferderennstar oder auf der Weide. Da wechsle ich durchaus, wenn es eben nötig ist. Aber ich habe mir da so eine Technik angewöhnt, dass die Offenzeit des Kamerabodies extrem kurz ist. Das heißt, ich hänge mir die Kamera um. Ich habe ja eben keine Handschlaufe, sondern ich habe so einen Nackenstrappen. Hänge mir die also um den Hals, dann hängt sie quasi vorm Bauch, die Kamera. Es klingt jetzt paradox, aber das ist tatsächlich so. Muss man mal ausprobieren, weil der hat ja eine gewisse Länge, so ein Strappen.
Ich überlege mir gerade, wo andere Leute ihre Bäuche haben, aber die sind auch unterhalb vom Hals.
Und ja, das ist meistens ganz praktisch auch, dass die Beine auch unten sind, sonst fällt man zu
schnell. Machen wir weiter, die Zeit läuft.
Hast genau,
du das nicht gehört, dann, was er gesagt hat?
Selbstverständlich. Also, dann habe ich in der einen Hand das neue Objektiv, mit der anderen Hand, meistens mit der rechten Hand, greife ich unter das Objektiv, dann, jetzt muss ich direkt überlegen, ich mache es gerade mal vor, ja genau, es ist der Ringfinger, mit dem drücke ich an den Öffnungsmechanismus von dem Bajonett, dann nach links drehen, noch nicht abnehmen, sondern beim neuen Objektiv jetzt gucken, ist der rote Punkt auch gerade oben, jawohl, ist er, dann runter rauf, das geht so klack, klack, und wieder rumdrehen, also die Öffnungszeit ist in der Regel unter einer Sekunde, wenn ich das gut mache, um da dem Staub möglichst wenig Chancen zu geben. Das verhindert es natürlich nicht immer und man sollte vermeiden, das zu tun, wenn gerade irgendwie Motocross direkt neben einem langfährt oder sowas. Aber sonst geht das schon.
Also ich versuche auch, wenn ich Objektive wechsle, diese Zeit, die Kamera offen ist, möglichst kurz zu halten. ich habe einmal vor Jahren auf Tipps from the Topfloor so ein kurzes Video gemacht zum Thema, wie wechsle ich Objektive. Das war eines der kontroversest diskutierten Themen, die es auf der Sendung jemals gab. Weil jeder sagte, oh Gott, so kann man das doch nicht machen und das machen wir noch ganz anders und dann jetzt sag ich dir mal wie. Und ein Konsens habe ich zumindest mittlerweile gefunden. Staub schafft es immer überall rein.
Ja.
Weil der meiste Staub ist, der wirklich Probleme macht, ist der kleine Staub. Mhm. Und der kriegt dann beim Zoomen, da wird der Luft rein und raus gepumpt meistens, so ein bisschen irgendwo kriegt der mit rein. Und da ist es auch relativ egal, ob man die Kamera beim Objektivwechsel mit dem Loch nach unten oder nach oben hält, weil dieser Staub in der Luft, das ist dem egal, der schwebt und der fällt dann nicht plötzlich von oben runter in die Kamera rein. Also das sind alles so Dinge. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, auf dem Everest-Track habe ich jetzt während den ganzen 4 Wochen einmal das Objektiv gewechselt. Also einmal hin und dann wieder zurück. Ich bin eigentlich fast nur mit dem 24-105 unterwegs gewesen. Und das hat jetzt weniger mit dem staubigen Umgebung dort zu tun, sondern einfach damit, dass ich nichts anderes gebraucht habe. So. Jo. Aber wer wechseln möchte, ja, möglichst kurz offen halten ist wahrscheinlich sinnvoll, auch dass nicht reinregnet und so.
Ja, nicht direkt gegen den Wind öffnen und nicht, wenn man an der Küste steht und da das brausende Wasser spritzt. Also Bob, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört dann einfach schon dazu.
Ja, und jetzt Leute,
das ist Übung.
Ja, und es tut uns einen Gefallen, besucht den Bob doch mal auf Fahrenheit404.com ist das und beschäftigt den. Tut einfach mal irgendwie, schreibt ihm oder hört ihm zu und haltet ihn einfach beschäftigt. Der hat ja nicht genug zu tun, der Mann.
Genau, ein paar Objektive wechseln.
Ja, genau. So, nicht fotografieren vergessen, Photonen und so.
Photonen sammeln.
Horrido, warte mal, ja, Moment. So. Ja.
Mach mir den Elch,
ey. Die Happy Zähler. Sven schreibt, hi ihr zwei, die Infos über Googles Street View mehren sich. Der letzte TV-Bericht hat mich aber in Verbindung mit den Rechtsinformationen unter anderem aus eurem Podcast ziemlich verwirrt. Hier die kleine Anmerkung, wir machen keine Rechtsberatung, wir sind keine Rechtsanwälte.
Genau.
Da hattet ihr berichtet, dass Fotos zum Beispiel von Gebäuden nur dann öffentlich gezeigt werden dürfen, wenn man sie ohne Hilfsmittel wie Leiter aus einem Fenster eines anderen Gebäudes oder Ähnlichem gemacht hat, also nur mit den Füßen auf dem Boden stehen, von anderen Genehmigungen mal abgesehen. Mhm. Warum darf Google dann mit ihren Fahrzeugen Fotos machen, bei denen die Kamera in 2 bis 3 Meter Höhe auf einem Mast befestigt sind? Und wie sieht es mit kunst verzierten Gebäuden oder Skulpturen aus, für die sich jeder andere Fotograf eine Fotogenehmigung holen muss? Handeln die einfach frei nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter? Oder erklären die ihre Street-View-Bilder einfach zu Panoramen, für die ja wieder etwas andere Regeln gelten? Panoramafreiheit. Mhm. Ich hatte mir vor 2-3 Wochen mal vorgenommen, mich etwas mit der ganzen Rechtslage zu beschäftigen. Hätte ich nicht rechtzeitig damit aufgehört, wäre mir die Lust am Fotografieren total vergangen. Wenn man sich an wirklich jedes Gesetz, an jedes Verbot hält, darf man ja eigentlich so gut wie nichts mehr ablichten. Was ist, wenn ich es auch nach dem Kläger-Richter-Prinzip halte? Rein theoretisch müsste man mich doch für ein unrechtmäßig veröffentlichtes Bild, solange der Betroffene dadurch keinen finanziellen Schaden erlitten hat, erst einmal anschreiben oder maximal abmahnen.
Also der Reihe nach. Ganz am Anfang die Geschichte mit, man darf nur fotografieren, was man eben auch so sieht, gilt jetzt für die Straßenfotografie. Also wenn ich von der Straße aus Gebäude fotografiere, dann ist das erstmal okay, wenn ich das und so von der Straße aus sehen kann.
Und wir reden jetzt für Deutschland und wir reden jetzt nicht als Rechtsanwälte und schon gar nicht in verbindlich beratender Form. Nur so.
Wer das nachhören will, einfach mal zurücksuchen auf happyshooting.de oder in der Happy Shooting Datenbank und dann nach dem Thema Recht suchen. Da hatten wir Interviews mit dem Reinhard und der hat das mal alles genau auseinanderklamüsert, weil der weiß es wirklich. Der ist nämlich Anwalt. Ja, das ist erstmal so. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass mir jemand in den Garten guckt, weil ich dahinter eben mich sonnen möchte oder lesen möchte oder was auch immer, ich will das halt einfach nicht, dann kann ich eben eine hohe Hecke oder eine Mauer aufstellen und dann darf jetzt keiner daherkommen, da einfach eine Leiter hinstellen oder einen Tritt und dann eben doch drüber fotografieren. Das geht also nicht. Und da ist die Frage natürlich schon gerechtfertigt, wenn Google jetzt mit einem 2 bis 3 Meter Mast, das ist glaube ich ein 3 Meter Mast, vorbeifahren und gucken dann doch da rein, wie kann das denn angehen? Ist übrigens aber auch gerade ein Thema, das wird ja wohl auch gerade verhandelt oder ist zumindest angeklagt. Google hat das ja erstmal eingestellt in Deutschland, soweit ich weiß, weil unter anderem das einer der Punkte war, wo man sich jetzt nicht ganz einig ist. Was ist denn Panoramafreiheit? Bis zu welcher Höhe gilt denn das eigentlich?
Ja, und Google, und es gibt, glaube ich, auch mittlerweile die Gesetzeslage, dass die Bilder nur einen Monat lang aufbewahrt werden dürfen und dann müssen sie gelöscht werden.
Richtig.
Also auch das noch.
Dann kommt natürlich noch unser normales Recht hinzu, hatten wir auch auf dem Street-Workshop, dass man draußen auf der Straße eine Person erstmal nicht fotografieren darf, ohne deren Einwilligung. Das heißt also nicht ein Foto machen und dann hingehen und fragen, durfte ich das eigentlich, sondern man muss eigentlich fragen, hallo, ich würde gerne ein Foto von dir machen, darf ich das jetzt mal machen? Und auch das, was Google eben macht mit das Gesicht unkenntlich machen, auch das reicht nicht aus, wenn unser einer das tut. Denn wenn diese Person sich auf diesem Foto selbst erkennen kann, dann ist das eigentlich auch schon nicht mehr so richtig rechtens. Das heißt, da hat dann schon jeder wieder... Ja, eigentlich hätte das Foto gar nicht gemacht werden dürfen und wenn man sich dann doch erkennt, dann müsste man eigentlich einen Ansprechpartner haben und auf Unterlassung klagen können und so weiter. Das kann der Reinhard alles viel besser erklären. Ist halt alles so ein bisschen sehr merkwürdig und ja, Google ist halt doch erstmal ein amerikanisches Unternehmen und was die halt machen, ist so diese Philosophie, erstmal machen und später um Entschuldigung fragen. Weil umgekehrt, wie du ja auch schon festgestellt hast, wenn man sich mit jeder Rechtslage auseinandersetzt, dann lässt man es gleich ganz bleiben. Und das ist nicht so Googles Philosophie, sondern die sagen, wir haben eine tolle Idee, wir machen das jetzt einfach mal und wer was dagegen hat, kann sich ja melden. Naja, das hat Deutschland jetzt ja wohl auch getan oder viele Städte haben das getan. Nun liegt das erstmal auf Eis. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Panoramafreiheit hat nichts mit Panoramen, also mit der Fotografie von Panoramen zu tun, sondern Panoramafreiheit bedeutet, dass das, was du siehst mit deinen Augen, also das Panorama um dich herum, einer gewissen Freiheit unterliegt. Das heißt, das, was du sehen kannst, darfst du auch ablichten. Schwierig wird's halt bei, wie du schon gesagt hast, bei irgendwelchen geschützten Gebäuden, bei Kunstwerken. Also wenn der Reichstag plötzlich verhüllt wird von Christo, dann ist es eben nicht mehr der Reichstag, sondern ein Kunstwerk, wo eben der Christo Rechte drauf hat. Das ist dann nicht mehr Panoramafreiheit, aber es hat nichts damit zu tun, ob das Foto sehr breitformatig ist.
Jo.
Hat damit nichts zu tun. Ja, also schreibt ruhig mal in die Kommentare, wie ihr das seht mit Google oder ob ihr da aktuelle Informationen habt. Ich habe das jetzt nicht mehr so viel weiter verfolgt. Bin mal gespannt, wie eure Meinung dazu aussieht.
Ja, aber es ist speziell für Streetfotografen natürlich wieder interessant, weil... man kann ja schon fast sagen, an dieser Stelle kämpft Google auch unseren Kampf mit.
Durchaus, zumindest in einem gewissen Bereich.
Ja, also das finde ich schon wieder interessant.
Ich sehe das nämlich durchaus auch gespalten. Also ich finde das auch nicht toll, dass sie da mit einem 3-Meter-Kran irgendwie durch die Gegend und einfach mal alles ablichten, kostet es, was es wolle.
Ja, aber andererseits...
Auf der anderen Seite...
Ja, als Streetfotograf bist du ja dann schon eigentlich wieder auf deren Seite. Na gut.
Genau. Auch wenn ich nicht aus 3 Meter Höhe fotografieren will, aber generell fotografieren zu dürfen.
Nach wie vor ein kontroverses Thema.
Richtig.
Und das können wir gerne mal in den Kommentaren oder im Forum ein bisschen diskutieren. Folge 188, happyshooting.de.
Genau, schreib mal. Nee. Am besten vielleicht ins Forum gehen, da ein Thread zu aufmachen. Du, wir haben auch Twitter-Fragen.
Ja.
Die Tombografie fragt, kann es sein, dass Lightroom 3 mit DNG-Dateien schneller umgehen kann als mit Canon RAW-Bilddaten? Mit RAW-Bilddaten da beim Import direkt umwandeln. Weiß ich nicht.
Kann sein.
Ich habe bisher.
Kann sein, weiß ich nicht.
Genau, ich habe nämlich bisher kein DNG benutzt, aber ich habe jetzt gerade vorgestern einen ganzen Satz, nämlich den Berlin-Foto-Workshop-Satz, auf DNG konvertiert, aus verschiedenen Gründen. Ich kann das mal ausprobieren. Also, ich bin gerade da dran, mit diesen Bildern zu arbeiten. Und mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass es besonders schnell wäre. Also ich habe eher damit zu kämpfen, dass Lightroom 3 hier bei mir gerade bei diesen lokalen Korrekturen etwas träger zustande geht als Lightroom 2. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass es mit DNG dann schneller als mit RAW wäre. Aber da kann ich mal ein Auge drauf haben.
Sehr schön.
Der Urs Weiß möchte von dir was wissen. Was verwendest du für Schwarz-Weiß-Rollfilme, beziehungsweise welche kannst du empfehlen? Stehe vor meiner ersten Rollfilmbestellung.
Jo, auf dem Analog-Workshop vor ein paar Wochen ich fotografiere generell gerne mit dem Rollei Universal 200. Der ist sehr unkritisch. Ist vor allem auch sehr, vergibt dir ein bisschen, wenn du ihn mal ein bisschen zu hart belichtest oder zu wenig belichtest. Der Tonal ist sehr gut. Ich glaube, das ist auch von Rollei, weiß ich gar nicht. Hat sehr schöne Kontraste. Und nee, das wären so die zwei, wo ich sage, steig mal damit ein. Universal 200 und Tonal. Das sind so die zwei, die ich guten Gewissens empfehlen kann. Da kommen gute Sachen bei raus.
Sehr schön.
Jo. Eine Frage an dich. Um die an dich geht, weiß ich nicht. Was haltet ihr von einer Rubrik iPad-Foto ab der Woche?
Das braucht er ja nicht mir schreiben, denn ich habe ja gar kein iPad.
Ja, das kann er mir schreiben. Ich habe nämlich eins. Nö. Also.
Jo, klare Antwort.
Für mich ist das iPad ein klasse Tool, aber ich will jetzt nicht anfangen. Nee, ich benutze es für das schon. Ich habe schon Foto-Apps drauf und da werde ich auch mit Sicherheit mal drüber reden, das schon. Aber ich will nicht, dass der Podcast hier so zum Up-Review-Podcast wird, weil dann hat man auch gleich wieder die Verpflichtung und dann kommen plötzlich stehen Entwicklerschlange und wollen, dass man ihre App auch noch testet und dies und das und man weckt ja da immer gleich so Begehrlichkeit, das will ich einfach nicht tun. Also
wir wollen ja, wollen wir mit den Geräten ja selber Spaß haben.
Ja, als feste Rubrik nicht, aber keine Sorge, das kommt noch. Also ich werde das iPad hier schon mal thematisieren, ganz klar.
Aber wenn da jemand Tipps hat zu bestimmten Anwendungen, würde ich auch mal das Forum vorschlagen. Also geht mal ins happyshooting.de/forum. Einfach mal ein Thread aufmachen, iPad-Foto-Anwendung und dann, ja, schreibt mal rein, was benutzt ihr denn so und warum?
Warum jo, nicht? Dann Anwin, lasst ihr den Foto-Quickie nochmal auferstehen.
Jo, gestorben ist er erstmal gar nicht.
Der schläft nur und riecht komisch, genau. Aber ansonsten. Hallo Boris, hallo Chris, habt ihr ein paar Tipps für Selbstporträts, insbesondere Fokussierung auf die Augenpartie? Ja, habe ich.
Ja, dann lass mal hören.
Nee, das mit dem Fokussieren ist nämlich gar nicht so einfach. Du willst
einfach
ja schon
eine zweite Person nehmen, die dich fotografiert.
Dann ist es ja kein Selbstporträt mehr.
Ach so, verdammt.
Nee, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist relativ einfach und erfordert einen Filter, zum Beispiel einen UV- oder einen Skylight-Filter, so ein Schutzglas, auf die Kamera, vorne aufs Objektiv und dann den mittleren Fokuspunkt aktivieren und dann kannst du quasi dein Auge anvisieren, denn wenn du dein Auge in der Mitte der Linse als Reflexion auf dem Filter siehst, dann zielt das Ding genau auf dein Auge. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, die ich mit der analogen Kamera schon mal gehabt habe, ohne Autofokus, war, ich habe ein Maßband genommen, habe dieses Maßband auf der einen Seite an mein Auge gehalten und auf der anderen Seite, also so mit dem Arm, im gestreckten Arm von mir weg, und habe dann mit der Kamera vor meinem Auge aus auf das Ende des Maßbands scharf gestellt. Mhm. Wenn ich dann die Kamera quasi an das Ende des Maßbands anlege, in umgekehrte Richtung, dann trifft das genau von der Schärfe hin. Smart, oder?
Hast du das nicht verstanden? Lass ich mir nochmal auf der Zunge zergehen.
Ja, du kannst ja die Entfernungsmessung in der Einrichtung machen, indem du scharf stellst auf das Ende des Maßbands. Mhm. Und dann drehst du das Ganze einfach um und dann ist da, wo das Maßband aufhört, dein Auge. Verstehst du?
Wo hast du das Maßband festgemacht? Wo hast du das Maßband festgemacht?
Auf der einen Seite an die Kamera geknotet.
Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt an der Kamera gerade fokussieren willst, ja, du hast dann ja muss es ja da Arme. Sein, wo du sitzt.
Ja. Du hast ja einen Arm, mit dem hältst du die Kamera und mit dem anderen Arm hältst du das Maßband von dir weg. Das ist der ausgestreckte Arm, an dem du nachher die Kamera hast.
Ach, so ein Selbstporträt. Ja, meine Güte, wenn ich ein Selbstporträt machen will, dann stelle ich die auf eine Kamera und dann ist die weiter weg.
Stellst du die auf eine Kamera?
Nein, auf ein Stativ. Die Kamera auf ein Stativ. Mann.
Komm, lass uns noch ein, zwei Fragen
geben. Ja, wie auch immer. Habt ihr noch Tipps dazu? Schreibt das in die Kommentare. Ich habe das mich bisher so gemacht, dass ich von einem dunklen Vorhang ein Selbstporträt gemacht hatte. Und da habe ich an einem dünnen Faden habe ich einfach Wäscheklammern gemacht und an diesem Vorhang runtergehangen. Dann habe ich auf diese Wäscheklammern quasi fokussiert. Und wenn ich jetzt vor dem Vorhang sitze, bin ich natürlich dichter dran an der Kamera. Und das habe ich kompensiert, indem ich ein bisschen die Blende geschlossen habe und außerdem nach dem Fokussieren ein ganz kleines bisschen mit der Hand wieder zurückgedreht habe.
Das klingt mindestens so kompliziert wie meins. GF Hardy, wie iPhone für GPS nutzen und wie kommen die Daten in die EXIFs? Was gibt es für Programme, um Tracks darzustellen mit Strecke und Höhenprofil für Mac?
Gut. Das hast du aber schon mal, ne?
GPS haben wir schon mal gemacht, allerdings jetzt nicht speziell auf dem iPhone. Da würde ich sagen, also es gibt Programme, die dir auf dem iPhone, wo ja ein GPS-Empfänger drin ist, die dir quasi Locations und so wie ein GPS-Logger quasi so Locations mit Timestamp mitloggen. Und die kannst du dann auch irgendwie da rausholen, aber ich habe das noch nicht probiert.
Weil mir das geht aber viel einfacher, indem du mich einfach die Fotoanwendung benutzt und der Fotoanwendung sagst, dass sie die aktuelle Position bestimmen darf. Dann sind nämlich in den Fotos die GPS-Koordinaten drin und dann einfach diese Fotos rüberziehen auf den Rechner. Das geht ja mit iTunes ratzfatz. Und Aperture kann das von sich aus. Also wenn man dann sagt, ich habe hier Fotos von meiner DSLR ohne GPS und hier ist ein Verzeichnis mit Bildern, die habe ich vor Ort mit dem iPhone gemacht, dann gleicht er anhand der Uhrzeit die GPS-Koordinaten aus den iPhone-Bildern mit den DSLR-Bildern ab. Ich weiß nicht, ob das iPhoto auch schon macht. Es gibt aber ganz sicher auch schon irgendwelche Freeware und Open-Source-Software und sowas, die das genauso tut.
Interessant.
Jupp.
DDSP fragt, macht es irgendeinen Sinn, in RAW und JPEG zu fotografieren, wenn man eh mit Lightroom arbeitet? Ja, schon durchaus. Also zum einen hast du einfach die JPEG-Datei, die JPEG-Datei wird ja immer bearbeitet in der Kamera und zwar basierend auf deinen, ja, das sind diese Bildstileinstellungen, Landschaft, Porträt, neutral, Standard, Vivid bei Nikon zum Beispiel. Was ist?
Nichts.
Achso, ich dachte, du lachst mich aus.
Nee, mach einfach weiter. Ich trinke noch was.
Also, und du hast dann ja quasi ein JPEG, was diese Bearbeitung schon hat und das kannst du zum Beispiel verwenden, na gut, einfach um es zu verschicken. Viele Sportfotografen arbeiten so, weil die viel und schnell schießen müssen und die auch schnell irgendwo hin müssen, diese Bilder. Man kann es aber zum Beispiel auch benutzen, wenn man sagt, okay, mir gefällt der Bildstil, den diese Kamera da macht, ja schon, aber ich will ein bisschen mehr Kontrolle haben, kann man sich das JPEG zum Beispiel als Vorlage nehmen und dann sagen, okay, ich will das jetzt in die Richtung nachbearbeiten.
Dann macht es Sinn, in Lightroom einzustellen, dass JPEG parallel zum RAW behandelt wird, weil sonst sieht man es nämlich gar nicht erst.
Genau, normalerweise versteckt dir Lightroom das.
Auch sinnvoll also, ist es bei Funkübertragungen. Also wenn man zum Beispiel tethered schießt, das heißt, ich mache ein Foto im Studio oder auch unterwegs und will dann direkt eine Vorschau auf dem Notebook haben, das geht ja auch, da gibt es dann Funkübertragungen, entweder diesen sündhaft teuren Funkübertragungssender von Canon, Nikon hat sowas auch, oder man nimmt eben solche SD-Speicherkarten mit eingebautem Wi-Fi. Dann ist es aber sinnvoll, RAW und JPEG zu machen, weil auch wenn die neueren Geräte da RAW übertragen können, dauert es einfach viel zu lange. Und das JPEG ist dann doch mal in wenigen Sekunden übertragen und man sieht es dann direkt. Und auch das Model kann es direkt sehen, wie das Ergebnis ist. Und du hast die RAWs hinterher zur richtigen Bearbeitung. Dafür ist das auch ganz praktisch.
So, einen noch von Twitter, PK210. Willst mal mit einem Model-Shooting versuchen, habe aber kein Geld und keine willigen Models. Was tun? Da gibt's zum Beispiel, hast du mal versucht, den Namen des Ortes, in dem du lebst und das Wort Fotomodel bei Google einzugeben? Also es gibt da durchaus Online-Kleinanzeigen, es gibt Online-Communities, zum Beispiel modelkartei.de heißen die, glaube ich, wo du dich als Fotograf registrieren kannst, wo sich Models registrieren können. Und da gibt's dann durchaus auch immer wieder mal die Deals, dass ein Model sagt, ja, ich fotografiere oder ich will nichts dafür haben, sondern ich will die Bilder haben. Also Fotos modeln für Bilder gibt's durchaus. Also da würde ich mich einfach mal online umgucken. Da gibt's genügend Möglichkeiten. Und es gibt viele Leute, die sich gerne fotografieren lassen. wenn sie dann hinterher richtig gute Bilder von sich auch bekommen. Die wollen dann aber vielleicht auch vorher wissen, ob du gute Bilder machst.
Also, ja, dann muss man vielleicht mal was zeigen vorher.
Richtig.
Ist immer so ein Henne-Ei-Problem. Aber wenn man da ein bisschen rumsucht und sagt denen, pass mal auf, bin auch ganz neu, ist schon ganz in Ordnung. Es schadet übrigens nicht, wenn man als frischer Fotograf ein etwas erfahreneres Model hat und da eben ganz offen mit umgeht, weil die kann dann eben auch mal ein bisschen Tipps geben zur richtigen Pose und so weiter. Blöd ist immer, wenn man ein ganz unerfahrenes Model hat und selber noch ganz unerfahren ist in der Personenfotografie, dann wissen beide nicht so richtig, was gemacht werden soll und dann hängt es dann von dem Charakter der entsprechenden Typen ab, ob das dann lustig oder sehr verkrampft wird. Aber traut euch einfach mal.
So,
Stefanie. Hallo, ihr beiden Happy Shooter. Bei vielen Dingen habt ihr mir schon weitergeholfen, sei es einfach durch eure Folgen oder direkte Antwort auf meine Fragen. Ich habe daher mal wieder eine. In absehbarer Zeit möchte ich mit meinem Freund in einen Freizeitpark, vermutlich den Europapark, fahren. Natürlich möchte ich dorthin auch meine Kamera mitnehmen. Ich überlege daher gerade, was ich da beachten muss. Also ganz vorneweg würde ich schon mal den Tipp geben, erkundige dich mal, ob du da überhaupt fotografieren darfst, denn du bist da natürlich auf Privatgelände unterwegs und damit ist es ähnlich wie in Zoos, können die dir natürlich bestimmen, ob du da fotografieren darfst oder nicht. Und wenn du jetzt mit einer dicken Kamera da ankommst, dann kann es natürlich sein, dass sie sagen, ja, die will hier schön ein paar Fotos machen und die dann über Agenturen verticken lassen. Das geht mal gar nicht. Vielleicht haben die auch gar kein Problem. Vielleicht musst du auch irgendwie dafür bezahlen, dass du da fotografieren kannst. Das würde ich mal grundsätzlich vorher in Erfahrung bringen. Dann erspart man sich böse Überraschungen an der Kasse. Ja, dann schreibt sie weiter. Mein Stativ lasse ich wohl lieber direkt daheim, aber wo zum Beispiel verstaue ich die Kamera, wenn ich Achterbahn fahren will? Eine Tasche werde ich nicht mit in die Bahn nehmen können und es ist auch niemand dabei, dem ich sie geben kann. Habt ihr da Erfahrung? Kann man die vorm Einsteigen zum Beispiel irgendwo sicher verstauen, einschließen oder so? Da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner, weil das letzte Mal, dass ich in so einem Park war, das ist schon lange her und da hatte ich noch nicht so eine dicke Kamera dabei.
Also hast du da Erfahrung? Die sind, ja, ich bin jetzt auch nicht so oft in solchen Dingen, aber die sind meines Wissens schon ein bisschen zumindest darauf eingerichtet, weil, also es gibt viele, viele Geschichten, wo du die Kamera durchaus mitnehmen kannst. Und wenn das nicht geht, dann müssen die irgendwo Schließfächer haben oder so. Würde ich aber vorher einfach mal anrufen. Ruf doch da an, die haben eine Telefonnummer, die haben eine Information. Genau. Und da fragst du einfach mal nach. Ich finde das übrigens, nee, mach mal weiter noch, das geht ja noch ein bisschen.
Genau, dann haben wir hier noch einen Nachtrag, nämlich, was mache ich in den Fahrgeschäften, wo man möglicherweise nass wird? Beispielsweise das Rafting in diesen runden Booten. Da würde ich zum Beispiel auch gern Fotos machen, wenn wir drinnen sitzen. Ein Unterwassergehäuse habe ich keins. Ist das ohne zu gefährlich für die Kamera, auch wenn ich sie direkt wieder abtrockne? Wie schätzt ihr das ein oder habt ihr vielleicht sogar schon Erfahrung? Da habe ich keine direkten Erfahrungen. Ich habe jetzt beim Rafting noch keine Fotos gemacht, aber ich war durchaus schon in sehr feuchten Situationen unterwegs und sei es nur sehr starker Regen. Da hilft unser ganz alter Trick. Einfach ein Gefrierbeutel in ausreichender Größe. Einfach von vorne mit dem Objektiv in diesen Beutel reinstecken und in den Boden von dem Beutel einen kleinen Schlitz mit der Schere. Oder
einen Schnitzschlitzen.
Einen Schnitzschlitzen, genau.
Genau.
Das Objektiv einfach durch, Streulichtblende vorne dran und dann mit ein bisschen Tape, hier so ein Gaffer-Tape, Duct-Tape oder was auch immer, so ein dickes ISO-Band einfach vorne festmachen, schön rum und die Tüte halt über den Body ziehen. Das ist in der Regel völlig ausreichend.
Jo. Ja, das ist ungefähr. Nee, also was ich sagen wollte, Stefan, ich finde das sehr,
Stefanie.
Sehr gut, dass du dir vorher Gedanken über diese Situation machst. Ich sehe es so oft, dass Leute irgendwo fotografieren und sich eben vorher nicht überlegt haben, was könnte auf mich zukommen und dann dumm dastehen. Also sei das jetzt, du wirst gefragt, ob du irgendwo die Party von jemandem fotografieren darfst und kommst dann hin und merkst, naja, es ist halt abends dunkel und wenig Licht und du hast kein lichtstarkes Objektiv dabei. Solche Geschichten. Also sich da vorher mal zu überlegen, also das Fotografieren quasi nicht nur so nebenbei laufen zu lassen, sondern das schon als Bestandteil des Ganzen zu begreifen und dann auch sich Gedanken darüber zu machen, wie man das angehen möchte. Also quasi, du machst ja in dem Augenblick schon auch so ein kleines Projektchen draus. Finde ich verdammt gut.
Jo.
Jo. Der Tim fragt, hallo Boris, hallo Chris. Ja, ich weiß, dass ich ziemlich spät dran bin, aber herzlichen Glückwunsch zur 150. Folge nachträglich.
Dankeschön.
Dankeschön. Jetzt zu meiner Frage. Das ist 188 hier. Einige Freunde und ich fotografieren sehr gerne Landschaften und schöne Landschaften finden sich meist nicht an der Autobahn, sondern etwas abseits der Wege. Und hier kommt das Problem. Das Land abseits der Wege gehört meist jemandem. Und diesen jemand kennen wir meist nicht. Neulich waren wir in der Rheinaue und sind abseits der Wege entlang gelaufen, also nicht quer über das Feld, sondern am Rand. Im nächsten Moment steht der liebe Herr Bauer vor uns und meint, uns eine Moralpredigt halten zu müssen. Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Wir könnten ja seine Ernte vernichten und wir würden ja sowieso alle Tiere verscheuchen. Hier sei gesagt, dass er zuvor mit seinem Geländewagen quer über das Feld gefahren ist. Kommt ihr auch in solche Situationen? Und wenn ja, wie behelft ihr euch? Sonst noch nützliche Tipps? Danke für eure Antwort und den wunderbaren Podcast, den wir im Übrigen immer bei eben jenen erwähnten Expeditionen hören. 3:1 Happy Shooting und immer gut Licht wünscht Tim. Wahrscheinlich hast du deshalb die Tiere verscheucht, weil du den Podcast während der Expedition gehört hast. Tja.
Ja, das ist so. Also ich bin beim Fotografieren noch nicht in diese Situation gekommen. Ich weiß aber, dass es solche Situationen gibt, und zwar auf unserer Ranch, wenn Leute eben reiten und dann eben abseits der Wege unterwegs sind. Das ist in vielen Dörfern ein ganz, ganz großes Problem, wenn man durch die Wälder reitet. Da beschweren sich dann sehr, sehr gerne die Förster. Die haben dann da echt ein Problem damit. Oder wenn man eben die Felder entlang reitet, dann kommen eben halt die Landwirte und beschweren sich da auch und teilweise dann durchaus ja auch zu Recht. Was man jetzt immer sagen muss, ist, dass die Leute, die sich da beschweren, natürlich denjenigen, der da gerade lang geht, ja nicht kennen. Und es ist ja tatsächlich so, dass die schwarzen Schafe in der Regel stärker auffallen als die anderen. Denn die anderen, die kriegt man meistens gar nicht mit, weil die verhalten sich einfach, ja, sehr normal und sehr rücksichtsvoll. Und wenn jetzt so jemand schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann kann das eben auch sein, dass der einen erstmal ziemlich anranzt. Und so mein persönlicher Umgang damit ist, das erstmal gar nicht persönlich zu nehmen, weil dieser Mensch kennt einen ja gar nicht. Der weiß ja gar nicht, was da ist. Und wenn er sich erstmal ausgelaufen hat, wenn er fertig ist mit seiner Predigt und man sagt dann, ja, pass auf, aber wir wissen das und was weiß ich, in unserer Verwandtschaft sind auch Landwirte und deswegen, schauen Sie mal, gehen wir auch nicht quer über Ihre Saat, sondern wir gehen hier ganz am Rand lang, wir sind auch leise und so weiter und so fort. Entweder sind die dann wieder ganz nett und sagen, okay, alles klar und zeig ich mal her und vielleicht sind sie auch interessiert an den Fotos und man hat dann ein nettes Gespräch. Oder aber, die lassen sich da gar nicht drauf ein und dann solltet ihr dem einfach Folge leisten. Das heißt, wenn der sagt, geht hier runter von dem Feld, auch wenn ihr jetzt gar nicht mitten auf dem Feld seid, sondern irgendwo ganz am Rand lang geht, seid ihr ja trotzdem in der Grenze von diesem Feld. Wenn er sagt, geht hier runter, das ist meins, ja, in Gottes Namen, dann geht halt runter, das ist seins. Sucht euch dann halt einen anderen Weg. Bei unserer Ranch ist das tatsächlich so, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Landwirten und auch zu den Förstern haben. Da läuft es eben so ab, dass die Ranch regelmäßig ja Feste macht. Da werden diese Leute auch alle mit eingeladen. Und wir sind auch mindestens einmal, wahrscheinlich sogar mehrmals im Jahr unterwegs und machen dann zum Beispiel sauber. Das heißt, wir fahren dann einfach raus, fahren die Waldwege ab und beseitigen da den ganzen Unrat, den irgendwelche Leute da hinschmeißen. Und das ist unglaublich, was man da rausholt. Da kommen Batterien raus, da kommen irgendwelche alten Reifen raus, da kommen irgendwelche Aggregate raus. Also was die Leute da alles ablegen, da kann ich absolut verstehen, dass wenn einen dann mal jemand erwischt, in Anführungszeichen, wie man da lang geht, abseits der Wege, dass derjenige dann doch ein bisschen säuerlich reagiert. Also ich will damit einfach nur ein bisschen Verständnis für die Situation von den Landwirten oder den Förstern da machen. Das ist wirklich unglaublich, was die sich angucken müssen und womit die zu kämpfen haben. Und deswegen einfach da offen drauf zugehen, wenn einen jemand so anspricht, die eigene Situation einfach mal darstellen und eben erklären, dass man eben wirklich sehr rücksichtsvoll hier unterwegs ist und dass einem die Situation auch bewusst ist.
Ja, und Happy Shooting dabei dann ausmachen während der Diskussion.
Das ist hilfreich, ja. Aber ansonsten ist das so, das ist einfach Privatgelände. Also wenn man diese Situation gar nicht haben will, dann sollte man eben wirklich auf den öffentlichen Wegen lang gehen oder wenn man schon auf Privatwegen geht, dann auf den Wegen lang gehen, also da, wo eben auch die Autos normalerweise langfahren oder die Trecker und eben nicht zwischen den Feldern langlatschen.
Tja, und manchmal muss man halt für die richtig schöne Location auch einfach ein bisschen länger suchen. Tja. Hm. So ist es. Kurze Frage noch von Twitter. Otom Ofalt, gibt es für dieses Jahr einen weiteren zusätzlichen Lichtworkshop? Nee, den gibt's nicht. Aber es gibt noch, Boris hält in Hatten noch den Foto- und Pferd-Workshop.
Richtig, nächstes Wochenende.
Es gibt am 20. August in Dresden noch den Stadtland-Fluss-Workshop. Dann im September noch den Klostergeister-Workshop in Inzighofen. Sehen aber alle schon ziemlich voll aus, also das könnte knapp werden. Dann gibt es noch die englischsprachigen von mir und noch einen Einsteiger-Workshop, den ich halte, und noch einen Lightroom-Workshop, den ich halte. Einfach mal auf happyshooting.de/workshops gehen und dort gibt es alles im Überblick.
Ich denke, für nächstes Jahr werde ich zwei Lichtworkshops ansetzen.
Ja, das ist aber auch, ich meine, Licht ist das Thema in der Fotografie.
Absolut. Fotografie, es kommt ja nun von Malen mit Licht. Ja.
Lichtsteuerung und so weiter. Übrigens, die Halbzeit ist schon lang rum.
Ja, das tut mir unglaublich leid. Pause-Taste drücken.
Ja, Kreativtipp.
Oh ja. Thema ungewöhnliche Ausschnitte.
Damit, was meinst du da jetzt
mit? Meine ich jetzt nicht die Bluse von Frau oder Freundin.
Okay.
Ne? Obwohl auch das durchaus reizvoll sein kann. Ist ja auch die aktuelle
Aufgabe. Oder ungewöhnlich.
Oder ungewöhnlich. Kommt drauf an, wer sie anhat, die Bluse. Also wie auch immer. Nee, was ich meine ist Bildausschnitte. Versucht mal völlig quer zu denken. Also wenn ihr zum Beispiel fotografiert und ihr fotografiert Personen oder Tiere, dann ist man in der Regel darauf bedacht, dass man ja das Tier oder die Person darauf wiedererkennt, dass man den Kopf drauf hat, das ist meistens sehr wichtig auf diesem Bild. Dann kann das eben ein Kopfporträt sein oder bis zur Brust, bis zum Bauch oder eben Ganzkörperporträt sein. Bei Tieren ist das ganz ähnlich. Aber jetzt macht mal andere Bilder. Fotografiert mal nur die Beine, nur die Füße. Kann unglaublich spannend aussehen. Muss auch gar nicht gestellt sein, sondern einfach bei der Arbeit fotografieren und versucht mal zum Beispiel in eine Werkstatt zu gehen, in eine Tischlerei zu gehen oder ähnliches und fotografiert mal in Bodennähe nur die Beine und eben das, was drumherum ist. Und vielleicht sogar so, dass man erkennen kann, was da gerade gemacht wird. Obwohl nur Füße und Beine zu sehen sind. Das mal so als Tipp. Oder wenn ihr zum Beispiel Pflanzen fotografiert und ihr fotografiert Bäume oder Blumen, dann ist in der Regel natürlich der Baum da drauf oder die Blume oder wenigstens die Blüte oder im Makro der Stempel. Selbst wenn man jetzt Blätter fotografiert, dann sind da in der Regel halt die Blätter oder wenigstens ein Blatt drauf. Aber geht doch mal so nah dran, dass ihr den Blattrand gar nicht seht, sondern dass nur das Blattinnere zu sehen ist. Vielleicht sogar von unten. Also einfach mal ein ganz anderen Ausschnitt nehmen als den, den man so als erstes im Kopf hatte. Überleg da einfach dann mal so einen Schritt weiter. Noch eine kleine Idee, egal ob jetzt Tiere, Personen oder eben auch Fahrzeuge, Fahrrad, Auto, Bus, Boot, was euch so einfällt, Flugzeug. Wenn man das fotografiert in der Bewegung, dann gibt's ja so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse etwas in das Bild hineinlaufen oder fahren. Ihr wisst ja, so unsere Wahrnehmungsrichtung ist von links nach rechts. Das heißt, wenn eine Person von links nach rechts durchs Bild geht, ich platziere sie am linken Bildrand, hat sie Raum, irgendwo in den Bild hineinzulaufen, strahlt eine gewisse Ruhe aus, eine gewisse Normalität. Ihr könnt die Person oder das Objekt generell auch an den rechten Rand setzen, sodass der Blick aus dem Bild hinausgeht. Das erzeugt schon eine ganz gewisse Spannung. Aber jetzt treibt diese Spannung mal weiter auf die Spitze und wartet, bis das Motiv quasi fast aus dem Bild raus ist und fotografiert quasi nur den hinteren Teil, nur das Heck vom Auto, wie es gerade rechts aus dem Bild rausgeht oder links aus dem Bild raus. Oder bei einem Tier, bei einem Pferd zum Beispiel eben nur die hinteren Beine, weil der Rest
den
ist schon aus dem...
Pferdearsch.
Den Pferdearsch, genau. Oder den Hundearsch oder den Katzenarsch oder... den Arsch der Freundin oder ist ja völlig wurscht, aber nur den hinteren Teil, das, was gerade so am Bild raus ist, ihr arbeitet dann eben mit einem unglaublich großen negativen Raum. Da müsst ihr euch natürlich mal schön irgendwie eine Location suchen, wo dieser negative Raum auch einen gewissen, wie soll ich sagen, eine gewisse Ausstrahlung hat. Also Pferd auf der Weide zum Beispiel, könnte man sagen, ich setze das auch ganz unten an den Rand, einen ganz, ganz niedrigen Horizont. Unten nur die Weide, ganz rechts am Rand der Pferdearsch, der gerade aus dem Bild rausragt, und oben drüber eben den Himmel. So dass man auf den ersten Blick einfach nur sagt, oh, das ist aber einfach ja nur eine relativ ruhige Landschaft oder da ist ja nur ein Baum drauf und plötzlich sieht man, ach, rechts ist ja noch ein Pferd. Oder eine Person oder das Auto. Also versteht ihr? Versucht mal zu denken, was würdet ihr hier eigentlich gerade fotografieren? Und dann reduziert das mal immer weiter und nehmt mal als erstes das weg, was ihr normalerweise in den Mittelpunkt setzen würdet. Das nimmt man als erstes weg. Ist mal eine völlig andere Richtung. Und da würde mich mal interessieren, was ihr so daraus macht. Weil das ist gerade so ein Thema, wo ich so hinterher bin.
Pferdeersche.
Pferdeersche,
ja. Die Pferdeersche-Ausstellung von Boris.
Ja.
Nee, find ich gut. Finde ich gut.
Könnte ich aber machen.
Gewinner.
Gewinner, Höheaufgabe. Richtig,
es
da war doch was.
Es gab die Aufgabe Höhe und... Entschuldigung, das musste sein. Ja, heute mal nicht Hui, sondern... Wir haben 49 Teilnehmer. Ja.
An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, zu einer Aufgabe bitte immer ein aktuelles, ein neues Foto machen. Wenn ihr alte Fotos reinstellt, das giltet nicht.
Das giltet nicht, weil da ist der Lerneffekt nicht da. Ihr sollt ja was tun, wo ihr dann auch was lernt.
Genau. Soll ja eine Fotoaufgabe sein und keine Rechercheaufgabe.
Das ist wie Fahrradfahren. Das lernt man auch nicht aus Büchern. So. 49 Stück und ich...
Du fängst diesmal an.
Mach mal. 52. Knapp daneben.
Also knapp drüber. Scheiße, wie war das jetzt? 0, 0 und 2 ist eine 2, ne?
Ja, hast du
2. 10er Stelle ist 0.
Dann bin ich 2. Ah, nee, war mal 2, nee, hast 2. du ja schon.
Dann 2 ist knapp drin.
Oh, ich muss nochmal einen neuen Sound probieren. Kann man nicht zumachen, so. Entschuldigung.
Aber ey, nicht, dass ich noch ein Mikro passt hier.
Ich hab mal Trompete gelernt.
Hört man gar nicht.
Ja, das ist auch schon.
Zwei habe ich hier. Markus Hassfurter.
Hohe Töne. Siehst, passt doch. ja, zum Thema Höhe. Hohe Töne. Er hat eine Partitur fotografiert. Oder ein Stück Noten mit Notenlinien, Text. Ganz ungewöhnliche Richtung, nämlich von oben nach unten. Nicht von links nach rechts, wie wir das gewöhnt sind. Also er lässt die in einem seltsamen Winkel laufen. Das gibt dem Bild ganz schön viel Spannung. Ja, und dann, ich weiß es nicht, ob die Töne wirklich so hoch sind. Obwohl, ja, doch, ich sag mal, auf der rechten Linie, das ist schon ziemlich hoch, wenn das... Nee, kann man nicht sagen. Kommt ja ganz auf den Notenschlüssel an, ne?
Ja, den sehen wir hier jetzt nicht.
Den sehen wir jetzt hier nicht, weil da verschwindet nämlich der hintere Teil, beziehungsweise... wenn man es 90 Grad drehen würde, der vordere Teil der Noten verschwindet nämlich in der Unschärfe. Also er hat da schlicht und einfach mit sehr weit geöffneter Blende gearbeitet. Und ja, so das meiste des Bildes in Unschärfe fallen lassen. Also die Aufgabe ist schön um die Ecke gedacht, finde ich gut. Mhm. Die Aufgabe ist definitiv erfüllt. Mir fehlt jetzt aber noch so ein klein bisschen der Dreh- und Angelpunkt in dem Bild. Also es ist so, ja, es ist halt eine Aufnahme von Notenlinien mit einer Unschärfe, aber mir fehlt jetzt noch irgendwas, wo ich sagen kann, darum geht's in dem Bild.
Ja, man hätte es jetzt vielleicht noch weiter reduzieren müssen auf vielleicht so eine Reihe mit ein, zwei oder drei hohen Tönen und nichts weiter sonst. Vielleicht.
Also für mich liegt der Aufmerksamkeitsbereich, wo ich hinschaue, ganz klar natürlich da, wo das Bild scharf ist. Mhm. Weil das ist unscharf, da kann man sich mit dem Auge nicht so gut festhalten. Aber der ist dann doch relativ groß. Also zumindest zu groß oder zu viele Sachen da drin, dass es nicht ganz klar ist, worum es geht. Und das wird dadurch erschwert, dass es noch um 90 Grad gedreht ist. Das heißt, ich muss ja irgendwie erstmal im Kopf das irgendwie drehen und da habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich halt rumsuche in dem Bild. Also ich überlege mir jetzt gerade, ob man zum Beispiel in dieses Bild nicht noch ein Stück Musikinstrument hätte reintun können oder irgendwas, was vielleicht mit diesen Noten noch was zu tun hat oder vielleicht als Kontrast zu den Noten steht. Mhm. Und damit dem Bild irgendwie so eine andere Aussage noch geben hätte können. Das wäre so die erste Idee, was ich da vielleicht noch tun würde.
Jo. Ja. Genau. Nichtsdestotrotz.
Aber nichtsdestotrotz, du hast einen Bohnensack gewonnen. 800 Gramm. Und das ist eine stabile Ausführung hier. Das ist ein feines Teil.
Genau. Also, bei Markus Hassforter steht hier einfach eine Mail an uns, info@happyshooting.de, Stichwort Gewinnerhöhe und deine Anschrift. Ich leite das dann an Chris weiter, damit er dir diesen Bohnensack schicken kann.
Genau. Hast du noch ein anderes, was du reviewen willst?
Ich habe eins gefunden. Ich habe noch was. Ich will nur gerade den Gewinner notieren.
Dann nehme ich mal meins und zwar ist das Bild Nummer 1, Ladder von Kamera Kater. Das läuft mir ja voll rein. Das ist nämlich so ein Bild, das ist in Sri Lanka entstanden, also nicht so super weit weg von Nepal und Tibet und deshalb ist es für mich einfach irgendwie, ja, das kann ich völlig genau verstehen. Da siehst du drei Leute, die vor einer Wand stehen und ja, das sind wohl Maler und die wollen da irgendeinen, ja, ich weiß nicht, ist es eine Stupa oder ein Tempel oder irgendwas, wird da geputzt und diese Leiter, die ist einfach nur beängstigend.
Abenteuerlich, sagen wir mal so.
Abenteuerlich, weil die so schräg durch die Gegend geht und die Leute da so, ja, schon halb nicht mehr auf der Leiter, der unterste, der hat da so eine breite Sprosse, auf der er sich auf die Seite bewegt und das Ganze würde hier keine Berufsgenossenschaft durchgehen lassen. Aber es ist dort, solche Bilder gehören in dem Kulturkreis dort einfach zur Normalität. Und vom Bild her, vom Fotografischen umgesetzt, finde ich es einfach schön. Also es ist ein schlichtes, einfaches, sehr zentrales Bild. Du hast diese drei Figuren, die alle drei, ja, zwar Menschen sind, aber alle anders angezogen sind, was anderes tun so ein bisschen oder zumindest eine andere Haltung haben. Dann hast du diese Leiter, die total interessant ist, die würde senkrecht durchs Bild gehen, wenn sie nicht irgendwo so krumm wäre. Dann hat das Bild aber trotzdem eine schöne Ausrichtung, weil es unten am unteren Rand ist dieser untere dunkle Teil dieser Mauer oder dieses Vorsprungs, wo das wahrscheinlich draufsteht, der ist parallel zum unteren Bildrand ausgerichtet. Damit bekommt das Bild so eine schöne Erdung. Das ist auch so ein schwerer Teil, der unten sitzt und dem Bild so wie so ein Stehaufmännchen, wie so ein Gewicht unten quasi gibt. Also der hält quasi die Leiter. Visuell hält dieser dunkle Streifen die Leiter aufrecht, wie so ein Stehaufmännchen. Und dazu noch die Schatten, weil das ist im direkten Sonnenlicht. Dann siehst du von den drei Leuten eben auch noch sehr verzerrt diese Schatten auf der Wand. Und die schöne Struktur in der Wand. Aber es ist nur ein Ausschnitt. Das heißt, du musst dir dann quasi selbst noch zusammenreimen, was das ist. Du hast zwar ein bisschen einen Eindruck, aber ein bisschen eine Idee, weil dein Text drunter ist, aber gesetzt den Fall, du würdest den Text nicht sehen, hättest du erstmal einfach nur eine Geschichte im Kopf und versuchst dir da zurecht zu reimen, was das ist. Und ich finde das total spannend dadurch, das Bild.
Auf jeden Fall.
Und wenn du die Schatten nach oben verfolgst, dann siehst du, dass über den dreien wohl noch einer steht.
Ich möchte da nicht mehr stehen wollen.
Du kannst ja also quasi die Leiter sehr lange und fast unendlich nach oben weiterdenken. Ja, machen wir jetzt aber nicht.
Die hält wahrscheinlich nur wegen der Gegengewichte von der Leute, die da draufstehen. Irgendwie ganz krass. Ja.
Aber tolles Bild. Nee, da oben ist eine Schnur, die hält die Leiter fest.
Dann guck dir mal die Nummer 11 an von .matchbox. In die Höhe heißt das Bild.
Das ist ein Fischauge. Nee, das ist kein... Das hat
ist ein Spiegel.
Das hat auf dem Thumbnail hat das wie ein Fischei ausgesehen.
Ja, genau. Also das Bild hat erstmal ein ganz außergewöhnliches Format, ist nämlich sehr querformatig, also fast so Panoramaformat, ohne jetzt wirklich ein Panorama dabei sein zu wollen. Wir sehen auf der ersten Ebene dieses Bildes, von diesem schmalen Ausschnitt, einfach nur leicht unscharfes Gras. Und in diesem Gras liegt etwas Rundes. Und in diesem Runden, da sehen wir jetzt drei Pilze drinne und auch wieder Gras und ein bisschen Himmel. Das heißt, er hat da einen Spiegel hingelegt, um mit diesem Spiegel eben diese Pilze zu fotografieren. Schöner Trick, dass man sich nicht ganz in den Dreck werfen muss, um die Pilze von unten aufzunehmen. Hat jetzt aber sich dazu entschlossen, den Spiegel, den er benutzt hat, mit im Bild zu lassen. Und das fand ich eine richtig gute Idee. Denn er hat jetzt quasi diesen Pilzen auf einer neuen Ebene ein bisschen mehr Raum gegeben, also quasi ein Vorne und Hinten gegeben oder ein Oben und Unten oder wie auch immer. Also man schaut einmal oben drauf auf das Gras, nämlich außenrum um den Spiegel herum. Man schaut aber auch gegen das Gras und aus dem Gras nach oben hinaus, nämlich in dem Spiegel. Also alleine das gibt diesem Bild, finde ich, eine unglaubliche Tiefe, eine unglaubliche Dimension. Dann haben wir da die Pilze selbst, deren, wie heißt das, Stängel, wo die drauf wachsen? Oder Fuß oder wie auch immer, hat jedenfalls von der Farbe her einen ganz, ganz ähnlichen Farbton wie der Spiegelrand, der auch quasi aussieht wie so ein gebogener Pilz. Also das wiederholt sich dann nochmal ganz schön. Und oben der obere Teil, ich oute mich jetzt mal als Botanik Null. Wie heißt das oben auf dem Pilz drauf? Der Schirm oder sowas? Oder das Hütchen? Wie auch immer. Das ist ja auch nochmal rund, eben wie dieser Spiegel auch ist und hat auch nochmal so eine aufstrebende Form. Zeigt also nach oben, genau wie das Gras in den Himmel. Finde ich unglaublich gut gelungen. Und da könnte ich mir tatsächlich eine ganze Serie von vorstellen mit Bildern, wo man quasi in dem Spiegel das eigentliche Motiv sieht und quasi die Umgebung des Motives um den Spiegel herum sieht, also quasi auf einer zweiten Ebene. Das könnte ein ganz interessantes Projekt sein. So ist es.
Sehr schön. Dann, ja, was bleibt uns denn noch? Die Auflösung.
Von diesem hier?
Ja.
Tja, das hast du mir gegeben. Was ist denn das eigentlich?
Das ist eine Robotkamera. Wurde im Osten hergestellt. Ich weiß es nicht, ob in der DDR. Ich glaube in der DDR.
Ach, hat das was mit Robotron zu tun?
Die auch diese möglicherweise. Und die Robotkamera, ja, läuft als vollautomatischer Kleinbildapparat. Und zwar hat die als besonderes, die wurde sehr viel im Kalten Krieg eingesetzt als Spionagekamera. Weil die hat nämlich Folgendes, die hat ein Federwerk. Das heißt, du ziehst die Kamera auf, ziehst die auch länger auf und dann kann die hintereinander mehrere Bilder schießen. Das ist also quasi so eine Art, wie ein Motor, aber in Form eines Federwerks. Und wenn du mal auf robot-kamera.de, also mit C die Kamera, robot-kamera.de gehst und dir dann mal so die Robot-Historie oder die Sektion Robot-Geheim anschaust, da kriegst du also wirklich so, und die ist sehr laut, und da gibt's also einen Schalldämpfer und verschiedene Geschichten, dass man die leiser macht und Einbauten mit speziellen kleinen Objektiven in Aktentaschen, in Benzinkanister, in Vogelhäuschen, in also es ist unglaublich faszinierend, was mit diesen Robotkameras angestellt wurde. Ich versuche schon länger auf dem eBay mir eine zu schießen. Die gehen, obwohl die so alt sind, gehen die meistens für mehrere hundert Euros weg.
Nostalgiewert halt.
Mhm. Ja, das ist also was Gibt's Besonderes. Gibt
wahrscheinlich auch nicht mehr so viele von.
Aber so eine Robot, so eine kleine, das wäre schon noch irgendwie, da hätte ich Bock drauf, wirklich. Muss ja nicht gerade das Modell sein mit dem Spezialobjektiv, wo vorne ein Knopf drauf geschraubt ist, wo du dann quasi durchs Knopfloch fotografierst und das Ganze von innen dann in die Jacke machen und den Knopf von der Jacke rausnehmen und da die Kamera reinknöpfen.
Voll die Spionagekameras.
Ist der Hammer, ja. Und die sind gar nicht mal so winzig, aber einfach durch dieses Federwerk, das war halt zu Zeiten, wo man noch keinen elektrischen Vortrieb hatte, und da hast du das dann aufgezogen und konntest dann, ich weiß nicht wie viele, aber zumindest einige Bilder machen.
Pfiffig.
Es ist völlig pfiffig. Also finde ich völlig klasse. Eine Robot. Wenn's interessiert.
Robot
mit und wenn einer eine hat, die er mir für einen günstigen Preis verkaufen möchte, die auch noch tut, immer Bescheid geben. info@happyshooting.de. So. Dann täte ich sagen, zurück an die...
Genau, ab zur WM, Leute.
Ich übe noch.
Geht doch.
Damit kommst du aber heute in kein Stadion rein, das weißt du. Also, dann...
Lass die Finger von der Wuvuzela, ja, so oder so ähnlich.
Wünschen wir euch alles Gute.
Genau, macht's gut. Drückt uns die Daumen.
Ja.
Also uns, der Mannschaft.
Gut Holz oder was man da auch immer sagt beim Fußball. Ja.
Immer einen runden Ball und ein offenes Tor oder so, wie auch immer. Beim Gegner. Okay. Also, macht's gut, macht ein paar Fotos. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. 3, 2, 1.
Happy Shooting. Kostet mich einen Klick. Wenn ich bloß wüsste, welchen. Ich versuch mal diesen. Eine Halbzeit-Edition, ob wir das hinkriegen?
Unter einer Stunde? Ja, an mir liegt's meistens nicht.
Wenn du mal in Fahrt kommst.
Ja, warte, aber ich muss noch kurz mein Telefon stilllegen.
Das geht auch schon los.
Was?
Das ist eine Telefonstelle.
Das dauert alles.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
Photocastnetwork.com. Your photography resource in the Podosphere. Photocastnetwork.com.